Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. 3.484 Kilometer liegen hinter den Fahrern der Tour de France, vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Am Ende sind zwei Slowenen ganz vorne, getrennt von weniger als einer Minute. Wir sind gleich live beim Finale in Paris und wir sprechen mit Ralf Denk, dem Teamchef der deutschen Mannschaft Bora Hansgrohe. Zurück aus einer kaum bemerkbaren Sommerpause ist die Fußball-Bundesliga. Dazu ein Interview mit Arminia Bielefelds Geschäftsführer Sport Samir Arabi über die Schere zwischen Arm und Reich und rote Linien für seinen Verein. Die Auswirkungen der Pandemie für Sportvereine abseits des Fußballs hierzulande sind auch unser Thema in Sport am Sonntag, wie auch ganz konkret, und das schließt wieder den Bogen nach Paris, bei den anstehenden Tennis French Open. Es ist mindestens ungeschriebenes Gesetz, dass die letzte Etappe der Tour de France eine Tour d'honneur, eine Ehrenrunde ohne Angriffe auf das gelbe Trikot ist. Hart umkämpft aber der Etappensieg und der Sprint auf den Champs-Élysées. Holger Gersker live in Paris. Vor wenigen Minuten, vor wenigen Augenblicken ist diese Etappe zu Ende gegangen. Wer war heute der Stärkste?
Sam Bennett hat gewonnen, symbolträchtig der Mann im grünen Trikot hat man selten gehabt in den letzten Jahren, dass der beste Sprinter auch das grüne Trikot bekommt, oft war es wirklich der eifrigste Punktesammler in Person von Peter Sagan, aber dieses Mal konnte Sam Bennett zum zweiten Mal während dieser Rundfahrt einen Massensprint gewinnen vor dem Weltmeister Mats Pedersen aus Dänemark und vor eben diesem Peter Sagan, dem dreimaligen Weltmeister und Sprintkapitän des deutschen Bora-Teams.
Gestern ja das große Finale um das gelbe Trikot, das dann Tadej Pogacar seinem Landsmann Primoz Roglic noch von den Schultern genommen hat. Wie stark muss man diese außergewöhnliche Leistung hinterfragen?
Man muss sie hinterfragen. Dafür sorgt allein das Umfeld, dass sich Tadej Pogacar und mit ab morgen 22 Jahren, muss man ihm das auch schon attestieren, bewusst ausgesucht hat. Zum einen sein Manager André Hauptmann hier bei der Tour de France mal mit einem sehr hohen Hämatokrit-Wert wegen Dopingverdachts ausgeschlossen nach Hause geschickt. Sein jetziges Team wird angeführt von einem Manager namens Mauro Giannetti. Der führte 2008 die Mannschaft Sonier Duval hier zu abenteuerlichen Siegen und vor allem dann auch zu sehr vielen positiven Dopingtests. Im Mittelpunkt stand ein Italiener namens Riccardo Ricco. Sie hatten dieses Medikament Cera für sich entdeckt. Er wurde hier mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Und es ist genau dieser Mauro Giannetti, der jetzt der Sportchef ist von dem neuen Toursieger Tadej Pogacar.
Welches Fazit kann man denn insgesamt von dieser besonderen Tour de France ziehen, die ja in Pandemiezeiten durchaus außergewöhnliche Rahmenbedingungen hatte?
Ja, definitiv. Also das Erfolgreiche ist, dass sie hier in Paris angekommen ist und dass alle Fahrer gesund geblieben sind, was Corona angeht. Zumindest sagen das die vielen negativen Tests. Es gab ja zwar positive Kontrollen auch, aber die betrafen die Teammitglieder, die im Staff sozusagen arbeiten und den Tourdirektor Christian Prudhomme. Man muss den Franzosen auch sagen, ja, sie haben die Rahmenbedingungen geschaffen, dass das genau so sein konnte. Aber ansonsten gab es eben viele Widersprüche. Allein an diesem heutigen Tag hier an den Champs-Élysées waren 10.000 Leute zugelassen. Hier gibt es teure Absperrungen, aber außerhalb dieses Finalkurses drängeln sich dann entsprechend mehr. Weil wer hier nicht rein kann, der geht eben an die anderen Stellen und dort gibt es das große Gedränge, anstatt sich hier zu verteilen. Und das gab es eben an ganz, ganz vielen Tagen und ganz, ganz oft ist die Frage gestellt worden, warum ist das so? Es ist sehr viel Symbolpolitik dabei gewesen, das muss man verstehen hier in Frankreich. Die Tour war wichtig, aber letztendlich wird für alle zählen, sie sind gut angekommen hier in der Hauptstadt.
Die französische Fernsehregie legt immer Wert auf besonders tolle Bilder vom Land. Sie waren schon ganz oft dabei, Holger Gersker, bei der Tour de France. Persönlich, wie war der Unterschied dieses Jahr zu merken?
Ja, es gibt natürlich hier in diesem Land unglaublich viele attraktive Stellen zu fotografieren und in die Welt zu senden. Und da stand in gewisser Weise noch mehr im Fokus. Klar, der Kurs ist ausgesucht worden, da kannte man das Wort Corona noch gar nicht. Er war attraktiv, er wird inzwischen ja auch so gezimmert, dass er den Tourismus ankurbelt. Früher wurde vor allem Wert gelegt, dass alle, wie wir Reporter, am Zielstrich arbeiten können. Inzwischen werden wir Reporter auch schon mal 500 Meter vor dem Zielstrich platziert, von wo aus wir dann so Finals kommentieren sollen. Das ist eine Prämisse, die Christian Prudhomme gesetzt hat. Und in diesem Jahr hatte man so das Gefühl, dass natürlich dem Tourismus hier ein Leckerli gegeben wurde. Das liegt brach in diesem Land. Ich kenne das Land seit 23 Jahren in jedem Juli und ich weiß, welche Restaurants und Hotels es da mal gab, die jetzt geschlossen sind. Also sie leiden generell unter dem ausbleibenden Tourismus und der sollte natürlich auch durch diese Tour de France über die letzten 3,5 Wochen mit guten Fernsehquoten angekurbelt werden.
Eindrücke live aus Paris von der Tour de France. Danke an Holger Gersker. Emanuel Buchmann, der Kapitän der deutschen Mannschaft Bora Hansgrohe, wollte eigentlich heute in Paris aufs Podest klettern. Nach einem Sturz bei einem Vorbereitungsrennen hatte er dazu aber keine Chance. Und auch Superstar Peter Sagan, wir haben es gerade schon gehört, hat es nicht geschafft, das grüne Trikot zum 8. Mal zu gewinnen. Wie groß ist die Enttäuschung im deutschen Team? Das wollte ich von Teamchef Ralf Denk wissen.
Ich würde mal sagen, die Enttäuschung ist nicht groß, weil das ist Teil des Sports, dass man gewinnt und verliert. Und wir haben nicht alles verloren. Wir haben 3 Ziele ausgegeben, wir haben das Podium ausgegeben, wir haben das grüne Trikot ausgegeben und haben den Etappensieg ausgegeben. Wir haben 1 von 3 Zielen erreicht. Und was mich sehr, sehr positiv stimmt, und deswegen bin ich auch gar nicht so traurig, die couragierte Fahrweise, der couragierte Auftritt von Bora Hansgrohe. Wir sind hier als Team, auch wenn nicht alles nach Plan gelaufen ist, glaube ich, als Mannschaft noch mal ein ganzes Stück vorangekommen, zusammengewachsen. Und wenn man die Vorzeichen gesehen hat, dann war ich mir da nicht ganz so sicher. Gell? Wir sind ja da stark verletzungsbedingt angereist und aus der Warte sind wir trotzdem mal positiv gelandet.
Die allermeisten schauen natürlich auf die Gesamtwertung. Emanuel Buchmann letztes Jahr fast am Podium dran, wollte es dieses Jahr erreichen, unter die ersten 3 kommen in Paris. Wann war Ihnen klar, dass seine Form nach dem Sturz beim Vorbereitungsrennen bei der Dauphiné am Ende nicht reichen würde?
Im Endeffekt war mir das an dem Samstag klar, wo Emanuel gestürzt ist bei der Dauphiné. Ja, und wir haben da nicht auf Show gemacht und haben da die Situation noch genutzt, um Druck von uns zu nehmen, sondern die Verletzung von Emanuel war so massiv, als ich mit unserem Doktor an dem Kriterium die Dauphiné telefoniert habe, dass man den mit einem Rollstuhl im Krankenhaus rumfährt und sowas behindert natürlich schon ganz arg die Tour de France-Vorbereitung und das Ergebnis kennen wir ja jetzt.
Dann lastet aber trotzdem relativ großer öffentlicher Druck auf ihm. Wäre es da nicht irgendwann besser gewesen zu sagen, okay, es macht keinen Sinn, ich steige aus?
Wir haben das mit ihm besprochen, aber ich sag's mal so, es gibt ja auch das Sprichwort, der Kapitän geht ganz zum Schluss von Bord. Gell? Und auch Emanuel wird positive Dinge aus der Tour ziehen. Gell? Er ist als Helfer mal gefahren, das hat er noch nicht so oft gemacht. Er hat Charisma gesammelt vor der Mannschaft und ja, wer weiß für was, dass die Kilometer auch gut waren, die wo er dann noch gespult hat. Er war ja insofern nicht krank, er war halt nur nicht auf dem Level, was man braucht, um aufs Podium zu fahren.
Was ist Ihre Erklärung dafür, dass Peter Sagan nicht zum 8. Mal das grüne Trikot gewinnt?
Dass er nicht an die Form anknüpfen konnte wie in den letzten Jahren. Ich sag's mal, die Spritzigkeit hat einfach gefehlt. Und wir haben dann auch noch Pech gehabt, einmal disqualifiziert, einmal einen technischen Defekt. Aber das sollen keine Ausreden sein. Ja, er war einfach nicht ganz so gut wie die letzten Jahre.
Damit hätten wir die beiden Enttäuschungen besprochen sozusagen. Was geklappt hat, das Ziel Etappensieg, eingefahren von Lennart Kemner in den Alpen. Ändert dieser Tagessieg was auch an seiner Rolle bei Ihnen im Team, gerade mit Blick auf die anstehenden Rundfahrten? Wird er irgendwo dann auch mal Kapitän sein?
Irgendwann sicher, aber wir wollen Lennart in Ruhe aufbauen. Und ich will ihn jetzt nicht irgendwo in eine Leaderrolle reindrücken, sondern das geht stückweise. Wir arbeiten ja mit Lennart erst ein halbes Jahr, gell, mehr oder weniger. Und ich glaube, in dem halben Jahr mit 2 Siegen, einen beim Kriterium die Dauphiné und bei der Tour de France, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Er startet ja dieses Jahr noch bei den Ardennen-Klassikern in Belgien. Hat er noch nie gemacht. Auch da wird er wichtige Erfahrungen sammeln. Und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Aber da ist irgendwie schon sagen, ja, nächstes Jahr ist er der Tourkapitän oder am Giro oder sonst was. Das müssen wir dann im Winter ausführlich analysieren.
Wir müssen am Ende dieses Gesprächs aber noch auf das gucken, was beim Rennen sonst so passiert ist, insbesondere gestern beim letzten Zeitfahren. Wie blicken Sie auf diesen Kampf um das gelbe Trikot und wie überrascht sind Sie vom Sieg von Tadej Pogacar?
Ich bin gar nicht so überrascht, weil man hatte die Stärke gewusst. Es war ein sensationeller Tag für unseren Sport im Allgemeinen, dass so ein sicher geglaubter Tour de France-Sieg noch gekippt wird. Sowas will natürlich der Fan sehen und hat fest auf unseren Sport eingezahlt. Aus der Warte wirklich alles gut.
Und wo ist nicht alles gut?
Ich glaube, dass Jumbo-Visma schon einen taktischen Fehler gemacht hat. Sie sind damit ganz breiter Brust eben angereist und haben, zu wissen, die 3 Wochen von Anfang an zu viel investiert. Gell? Und man hat auch den Co-Kapitän Tom Dumoulin meiner Meinung nach zu früh geopfert, zu früh in die Helferrolle gesteckt. Das wäre eine schöne Karte oder eine zweite Karte gewesen, die wo man spielen hätte können, um den Pogacar aus der Reserve zu locken.
Manch ein Beobachter gestern beim Rennen hat durchaus etwas argwöhnisch sich geäußert, ob dieser Leistung auch von Pogacar. Gilt das für Sie auch? Haben Sie da auch den ein oder anderen Zweifel?
Da muss man kein Prophet sein, dass man weiß, dass Pogacar ein wahnsinniges Talent ist. Und man kann nur hoffen, dass das ganze Kontrollsystem funktioniert. Und im Moment gilt auf jeden Fall die Unschuldsvermutung. Und wir gratulieren Ihnen zum Sieg. Ja.
Sagt Ralf Denk, Teamchef der deutschen Mannschaft Bora-Hansgrohe, zum Finale der Tour de France. Wir haben kurz vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Und eine ausführliche Analyse der Tour hören Sie heute Abend hier ab 23.30 Uhr in unserem Sportgespräch hier im Deutschlandfunk. Auswärts 0:8, zu Hause 0:5. Für Mainz gab es in der letzten Saison gegen Leipzig nichts und eigentlich noch weniger zu holen. Zum Auftakt der neuen Spielzeit mussten die Mainzer direkt wieder mal in Leipzig beginnen. Sie holten dabei zwar keine Punkte, waren aber zumindest vom Resultat her näher dran. Thomas Kunze.
Fast 70% Ballbesitz, dreimal mehr gespielte Pässe, mehr gewonnene Zweikämpfe und vor allen Dingen 3:1 Tore. RB Leipzig hat dieses Auftaktspiel gegen Mainz hochverdient gewonnen. Schon nach 17 Minuten traf Emi Forsberg vom Punkt. Zuvor hatte Barrero Olmo im Strafraum gefoult. Das 2:0 gelang dann 4 Minuten später Yusuf Paulsen per Kopf nach einer schönen Flanke von Dani Olmo. Paulsen war damit natürlich happy. Trotzdem gab es ein paar Kritikpunkte nach dem Spiel.
Wir haben den so einen Gegner heute sehr, sehr gut gespielt. Sehr viele Torchancen rausgespielt, zu viele liegen lassen. Ich hätte mindestens einen Hattrick machen müssen heute, aber am Ende steht über alles die 3 Punkte und damit sind wir sehr, sehr zufrieden.
Tatsächlich war die Chancenverwertung das einzige Leipziger Problem. Bis zur Pause hätte Leipzig mit 5:0 führen müssen, weil auch Olmo, Forsberg und Halstenberg dickste Chancen liegen ließen. Nach dem Wechsel kam dann mal was von Mainz 05 und zwar der Anschlusstreffer. Quaison hatte aus dem Mittelfeld den Blick für Mateta. Der Pass in die Gasse kam an und Mateta verkürzte auf 1:2. Nach 3 Minuten aber stellte Leipzig den alten Abstand wieder her. Forsberg setzte sich im 16er durch und passte auf Haidara, dem aus 8 Metern Entfernung das 3:1 gelang. Der Rest der Partie war einigermaßen entspannter Verwaltungsfußball, weil Leipzig nicht mehr viel wollte und Mainz nicht mehr viel konnte.
Aktuell läuft noch die Partie Wolfsburg gegen Leverkusen. Nach jetzt 64 Minuten steht es weiter 0:0. Ein besonderes Augenmerk richtet sich zum Saisonstart ja immer auf die Aufsteiger. Während Stuttgart zu Hause verlor, holte Arminia Bielefeld einen Punkt beim 1:1 in Frankfurt. Bielefeld gilt ja vielen als der große Außenseiter. Die finanziellen Möglichkeiten sind mit Abstand die kleinsten. Der Jahresetat in etwa so groß wie das Jahresgehalt eines der Topstars beim FC Bayern München. Deshalb habe ich Samir Arabi, den Geschäftsführer Sport der Bielefelder, gefragt, ob der Punkt in Frankfurt schon ein Punkt gegen den Abstieg war.
Ja, ich glaube, als Aufsteiger wäre es vermessen, wenn wir jetzt ein anderes Ziel rausgeben würden. Und ja, wir wollen uns Punkt für Punkt unserem großen Ziel, dem Klassenerhalt, nähern und haben gestern mit einer ansprechenden Leistung verdient einen Punkt in Frankfurt geholt.
Das große Thema zum Saisonstart war ja eigentlich deutschlandweit die Rückkehr der ersten Fans wieder in die Stadien. Wie haben Sie das erlebt? Wie verlief dieser erste Test am ersten Spieltag?
Also in Frankfurt, den Eindruck, den wir gewonnen haben, zunächst war es, auch wenn es nur Heimfans war, fühlte sich das wieder sehr gut an. Es war Atmosphäre im Stadion, sicherlich nicht so, wie wenn das Stadion gestern mit knapp 60.000 dann vermutlich zum Bundesliga-Auftakt ausverkauft gewesen wäre. Aber es war gut und ich hatte auch ein sehr positives Gefühl, dass sich die Leute, was auch die ja komplizierte sicherlich Einlass- und Auslasssituation vor und nach dem Spiel anbelangt, dass die Leute das angenommen haben, bereit waren, sich vernünftig zu verhalten. Also insofern ein Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, dass wir das dann auch sukzessive in den Stadien Deutschlands ausbauen können.
Es ist ja kein Geheimnis, Herr Arabi, Sie haben den kleinsten Etat in der Liga. Wie abhängig sind Sie von Zuschauereinnahmen?
Ja, natürlich sind wir davon abhängig. Und für uns ist es zum einen wirtschaftlich ein sehr wichtiger Baustein und zum anderen aber auch sportlich, weil man auch in den vergangenen Spielzeiten immer gesehen hat, dass die vermeintlich kleinen, auch wenn Union Berlin jetzt auch ein wenig wirtschaftlich größer ist als wir, aber auch für sie war es, glaube ich, letztes Jahr ein Faustpfand, dass sie im Abstiegskampf Heimspiele gegen Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund für sich entscheiden konnten. Und da ist es natürlich für uns wichtig, dass wir auch Publikum im eigenen Stadion haben, die Mannschaft in den Spielen dann unterstützen kann. Und deswegen ist es neben dem wirtschaftlichen Aspekt für uns auch sportlich. Hoffen wir natürlich sehr, dass dann bald andere Zeiten kommen werden.
Kleinster Etat, habe ich schon gesagt. Es gibt so eine Liste mit den Marktwerten der Kader. Da sind Sie auch an 18. Position in der Liga. Sie sind also der klare Außenseiter, kann man sagen, wenn man rein von den wirtschaftlichen Daten guckt. An dieser Stelle hört man jetzt immer, man muss kreativ sein, das Kollektiv der Mannschaft zählt. Das hat aber in den seltensten Fällen, Union Berlin, eine der rühmlichen Ausnahmen, haben Sie gerade genannt, funktioniert in den letzten Jahren in der Bundesliga. Was gibt Ihnen trotzdem Hoffnung?
Ja, zunächst zu der rühmlichen Ausnahme muss man natürlich sagen, dass letztes Jahr dann auch noch weitere vermeintliche kleine Mannschaften wie der SC Paderborn oder auch Fortuna Düsseldorf noch in dieser Liga waren. Also insofern, dieses Jahr muss man ja eigentlich davon sprechen, dass es außer Arminia Bielefeld keinen kleinen Club gibt, der über ähnliche wirtschaftliche Voraussetzungen verfügt, weil Union Berlin mittlerweile auch schon in einer anderen Liga spielt als wir, was das Wirtschaftliche anbelangt. Trotzdem haben wir eine eingespielte Mannschaft. Es gibt immer wieder mal Überraschungen, und das haben wir auch gesagt. Wir wollen ja nur, dass allen Leuten die Grundvoraussetzungen, mit der wir an den Start gehen, bewusst sind. Und wir werden trotzdem jeden Tag alles dafür geben, wie Sie gesagt haben, auch kreative Lösungen. Den einen oder anderen Spieler, wie jetzt zum Beispiel Rizzo Doan vom PSV Eindhoven, das ist ein Spieler, den wir uns selber gar nicht in der Form komplett selber leisten können. Das sind dann eben Leihgeschäfte. Und das meinen wir damit, dass man kreativ sein muss. Und am Ende wird sicherlich die ein oder andere Mannschaft, die über bessere wirtschaftliche Möglichkeiten verfügt, über die gesamte Laufzeit nicht an ihr Leistungsmaximum kommen. Und wenn das passiert, sind wir uns bewusst, dass wir selber da sein müssen. Das war letztes Jahr auch schon so in dem Falle des Aufstiegs, dass so Vereine wie der VfB Stuttgart, der HSV, Hannover oder Nürnberg über ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten verfügten. Wir haben uns aber gesagt, wenn einer dieser Mannschaften oder zwei schwächeln, dann dürfen wir uns nicht den Vorwurf machen, dass wir nicht unser Leistungsmaximum erreicht haben. Und darum geht es. Und wenn wir unser Leistungsmaximum erreichen und der ein oder andere Verein schwächelt, dann ist es durchaus möglich, in der Liga zu bleiben.
Trotzdem ist das Thema immer die Wirtschaftlichkeit und die finanziellen Möglichkeiten. Diese Debatte über die Schere zwischen Liga 1 und 2 ist inzwischen auch schon einige Jahre alt. Muss sich da Ihrer Meinung nach jetzt dringend mal was ändern?
Ja, im Sinne des Wettbewerbs sollte sich dort etwas ändern.
Und was?
Jetzt auch immer. Ich bin jetzt kein Freund davon, jetzt alles immer laut zu posaunen. Wir haben jetzt einen neuen Fernsehvertrag abgeschlossen, der grundsätzlich erstmal geringer ausfällt als der letzte Fernsehvertrag. Und jetzt geht es im nächsten Schritt, und das sollten wir intern machen, mit den Vereinen einfach eine Lösung finden, um am Ende auch eine größere Chance zu haben. Es gibt da verschiedene Themen, das wäre jetzt sendungsfüllend.
Aber haben Sie den Hoffnung, dass Sie sich einigen können? Die Interessen sind doch sehr unterschiedlich, wenn man auch mal an die ganz großen Namen denkt.
Absolut, und Sie haben in Ihren Argumenten natürlich auch recht, wenn Sie sich auf internationalen Bühne bewegen und man sieht dann teilweise die großen englischen Clubs und Sie müssen mit denen konkurrieren, ist deren Sichtweise natürlich auch nachvollziehbar. Aber es ist auch
zum Champions League-Titel hat es gereicht für die Bayern dieses Jahr.
Absolut, der hat gereicht, aber dann kann man natürlich auch mal darüber diskutieren. Es gab teilweise keine Hin- und Rückspiele, es war ein veränderter Modus. Die eine oder andere Liga hat zwischendurch länger Pause gehabt oder die Bayern, bevor es dann wieder in dieses Endturnier ging. Also es gibt viele Faktoren. Aber am Ende ist genau das Ausschlaggebende, was man uns jetzt teilweise, wenn wir auf das Sportliche zurückgehen, vorgeworfen hat, dass Mannschaftsgeist und so weiter ein bisschen dünn ist. Ich glaube, dass die Bayern über hervorragende Fußballer verfügen, aber auch diesen Geist, der diese Mannschaft auszeichnet, die auch dazu getrieben hat, diese hervorragenden Ergebnisse zu erzielen. Das hat man am Freitag auch wieder gesehen, diese Gier in dieser Mannschaft etwas zu erreichen. Und das ist sicher ein Faustpfand, was wir in unserer Mannschaft auch haben. Aber perspektivisch ist das, was Sie gesagt haben, natürlich schwierig, dass Vereine auch zum Beispiel aus der zweiten Liga es schaffen, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und das ist einfach, weil die Schere in den letzten Jahren sicherlich so weit auseinandergegangen ist. Und das sind Themen, die wir jetzt gerade diskutieren, die auch dann am Ende im DFL-Präsidium entschieden werden müssen. Und da hoffe ich, dass wir sicherlich einen veränderten Modus bekommen werden.
Sie haben ganz klar gemacht, Herr Arabi, auch in Interviews davor schon, was es auf gar keinen Fall geben wird, gerade mit der Vorgeschichte des Vereins und der Fastinsolvenz, neue Schulden, um die Liga zu halten. Ist das dann wirklich realistisch in diesem doch so sehr auf Kante genähten Betrieb?
Ja, ob das am Ende realistisch sein wird, um dann unser großes Ziel zu erreichen, das wird sich zeigen. Aber das ist ein Entschluss, den wir gemeinsam mit den Gremien gefasst haben, einfach aus der Verantwortung heraus, wie Sie zu Recht gesagt haben, und der Historie dieses Vereins. Und wir werden den Klassenerhalt, weil selbst wenn wir jetzt die ein oder andere Millionen noch aufnehmen würden, eine hundertprozentige Sicherheit haben sie ja auch nicht, dass sie auch dann den Klassenerhalt schaffen. Und deswegen werden wir seriös wirtschaften. Und wie gesagt, den Klassenerhalt auf Pump wird es nicht geben.
Es gibt ja auch Argumente, den etwas anderen Weg zu gehen und zu sagen, man nimmt vielleicht moderat Kredite auf und geht in ein gewisses Risiko, denn nur wer sich dann etabliert über 2, 3, 4 Jahre in der Liga, der kommt an größere Fernsehtöpfe und der kann irgendwann die Lücke mal ein bisschen kleiner machen zumindest.
Ja, aber die Frage ist, Sie sagen moderat, was ist moderat? Der FC Köln hat jetzt gesagt, dass sie einen Lizenzspieleretat von 50 Millionen. Das ist mehr als das Doppelte von uns. Und dann können wir auch mal nach Bremen, Mainz oder Augsburg schauen. Weil selbst wenn jetzt das Argument kommt, ja, aber Union Berlin, ja, wenn wir nur Union Berlin, weil die wahrscheinlich die Mannschaft sind, die am nächsten an uns dran liegt, hinter uns lassen würden, würde das am Ende für den Klassenerhalt nicht reichen. Also wie viele Millionen werden wir brauchen?
Also können wir ganz klar zusammenfassen, weil Sie da sehr klar sind in diesem Punkt, lieber Abstieg in die zweite Liga als neue Schulden?
Definitiv.
Klare Ansage aus Bielefeld, das war Samir Arabi, der Geschäftsführer Sport der Arminen. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Vom Außenseiter jetzt zum Branchenprimus, der die Tabellenführung direkt erobert hat durch das 8:0 gegen Schalke am Freitag. Und trotzdem wurde dieses Wochenende viel diskutiert wegen Bildern, die es von der Bayern-Vorstandstribüne gab. Kein Abstand hielten da die Bayern-Bosse und sie trugen auch keine Maske im ansonsten leeren Stadion. Tobias Krone berichtet für uns aus München, wie jetzt der FC Bayern reagiert.
Die Bilder vom Freitag, sie gehen durch die Republik und sorgen weiterhin für eine rege Debatte in den sozialen Medien. Beim Spiel gegen Schalke in der leeren Allianz Arena sitzen die Bayern-Bosse auf der VIP-Tribüne ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Schutz. Heute nun räumte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in der Talkshow Sky 90 ein.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Bild nicht unbedingt vorbildlich war.
Mit diesem Zitat reagiert Karl-Heinz Rummenigge auf zahlreiche Kritik. Die Deutsche Fußballliga hatte am Samstag mitgeteilt, sie sei in dieser Angelegenheit, Zitat, im direkten Gespräch mit dem FC Bayern, Zitat Ende. Heute gab es dann noch eine Rüge von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Für die Bayern-Funktionäre wäre es, Zitat, klüger gewesen, wenn sie nicht so eng aufeinander gesessen wären, weil auch ausreichend Platz war, sagte sie der deutschen Presseagentur. Am Freitagabend, unmittelbar nach dem Spiel, hatte der Vorstand Oliver Kahn die Sitzordnung im ZDF-Interview noch verteidigt. Auf die Frage der Moderatorin, ob es da keine Vorgaben gebe, antwortete Kahn:
Nein, es gab keine Vorgaben, weil wir uns da an die bayerische Verordnung gehalten haben und die genau das auch erlaubt.
Doch mit dieser Aussage lag Oliver Kahn falsch. Zwar erlaubt die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Gruppen von bis zu 10 Personen im öffentlichen Raum und auch das Ablegen einer Maske am Platz. Allerdings gibt es auch mehrere Einschränkungen dieser Regel. So etwa sei, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Indem sie keine Maske trugen, verstießen die Bayern-Bosse dann zudem gegen das Hygienekonzept der DFL. Die fordert, im Tribünenbereich müsse man immer Maske tragen. Karl-Heinz Rummenigge räumte dann heute Mittag ein:
Wir akzeptieren da, dass wir da, ich sag mal, das beim nächsten Spiel ändern müssen. Werden wir ändern. Wir wollen ganz zielbewusst in diesen Zeiten Corona den vorbildlichen Gesundheitsregeln auch folgen. Beim nächsten Spiel werden wir wieder, sag ich mal, den notwendigen Abstand halten, wenn der gewünscht ist, und das ist kein Problem.
Doch diese Erklärung stellt nicht alle zufrieden. So erklärte die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag von der SPD, die DFL dürfe nicht zur Tagesordnung übergehen. Auch jenseits des Sports steht die Tagesordnung in Münchens öffentlichem Leben in den kommenden Tagen auf dem Prüfstand. Die 7-Tage-Inzidenz der nachgewiesenen Corona-Ansteckungen liegt in München seit dem Wochenende bei über 50 pro 100.000 EinwohnerInnen. Damit gilt die bayerische Landeshauptstadt als Risikogebiet. Weil die Ansteckungszahlen schon in der vergangenen Woche nach oben gingen, fand das Spiel gegen Schalke, anders als die übrigen Spiele am ersten Spieltag, ohne Publikum statt. Mit Ausnahme der Bayern-Bosse, die sich in der Allianz Arena künftig wohl etwas mehr verteilen müssen.
Tobias Krone über die Debatte über Abstand im Münchner Stadion und das, obwohl eben, wie gerade gehört, die Tribünen leer waren in München. Bis zu 20% der Plätze dürfen besetzt sein, eigentlich nach einem Beschluss der Bundesländer, zumindest für einen Testbetrieb bis Ende Oktober. Das gilt für alle Sportarten, auch in den Hallen. Angesichts steigender Infektionszahlen wird das von vielen aber kritisch gesehen. Ökonomisch geht es bei vielen Vereinen allerdings nicht mehr lange ohne Fans und da ist die Hoffnung, dass bald eher mehr als weniger zugelassen werden. Jessica Sturmberg ist dieser Frage nachgegangen, welche ökonomische Bedeutung diese derzeit 20% für Vereine im deutschen Profisport haben.
Es ist ein noch ungewohntes Bild. Ein Bruchteil von Zuschauern ist wieder da. Die Fans verteilen sich großzügig in den großen Stadien und bieten eine lang vermisste, wenn auch ausgedünnte Kulisse. Wegen der hohen Fernsehverträge sind Zuschauereinnahmen nicht der entscheidende finanzielle Faktor im Profifußball. Borussia Dortmund, ligaweit mit dem größten Stadion, nimmt pro Jahr mehr als 40 Millionen Euro durch den Spielbetrieb ein, rund 10% des Gesamtumsatzes. Zur Beurteilung, wie groß die ökonomische Bedeutung der Zuschauer ist, sind aber auch indirekte Effekte wichtig. Etwa der Wert eines Sponsorings, sagt Stefan Ludwig, Fußballexperte der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Deloitte.
Ein ganz wesentlicher Aspekt sind die Fernsehübertragungen, die natürlich eine ganz andere Atmosphäre für den Zuschauer zu Hause mit sich bringen, wenn Zuschauer im Stadion sind. Natürlich möchte auch der Sponsor in einem emotionalen Umfeld sich präsentieren. Auch das würde dauerhaft wahrscheinlich in Frage gestellt werden. Aber zunächst einmal gibt es hier bestehende Verträge,
die dadurch nicht in Frage stehen, sondern vielmehr Anschluss- oder Neuverträge. Und noch ein Bereich kann durch die Wiederzulassung von Zuschauern wieder bedient werden.
Der Hospitality-Bereich Business Seats und Logen ist tatsächlich ein wesentlicher Umsatztreiber an den Spieltagen auch, weil sie eben höherpreisig sind, weil sie in der Regel auch gekoppelt sind mit werblichen Leistungen. Damit wird das Paket quasi dann noch größer.
Allerdings bleibt es erst einmal ein unsicherer Posten. Noch ist nicht klar, wie es nach der Testphase Ende Oktober weitergeht. Bliebe es die ganze Saison bei im Schnitt 20% Zuschauerauslastung, hieße das?
Was wir aus unseren Erfahrungen wissen, ist, dass 20% in einer Größenordnung ist, die es erlaubt, Break-Even einen Spieltag durchzuführen.
Die indirekten Effekte außen vor gelassen, wären also gerade die Kosten des Spielbetriebs gedeckt. Davon sind andere Sportarten weit entfernt. Handball-Branchenprimus THW Kiel erzielt mehr als ein Drittel seiner Erlöse durch Zuschauereinnahmen. Von den 13 Millionen Euro im Gesamtetat in der vorvergangenen Saison machten die Fernseherlöse gerade einmal 200.000 Euro aus. Wenn jetzt beim ersten Heimspiel seit Saisonabbruch im März am kommenden Donnerstag in der Champions League wieder 1.900 Zuschauer in die Halle dürfen, mildert es wohl derzeit nur die Verluste. Bei anderen Handballvereinen, die nicht eine so breite Sponsorenbasis haben wie die Kieler, dürfte die Lage noch angespannter sein. Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann sagte diese Woche:
Die durchschnittliche Hallenauslastung in einer normalen Saison beträgt in der Handball-Bundesliga rund 85-90%. Diese Zahlen werden wir auf Dauer brauchen, um wieder unser normales Geschäft durchführen zu können.
Noch deutlich angespannter ist die Lage beispielsweise in der Volleyball-Bundesliga, in der Hightech-Volley Eltmann als erstem Club nach dem Saisonabbruch die Puste ausging. Daneben haben zwei weitere Vereine keine Lizenz mehr für die erste Liga beantragt. Die SVG Lüneburg ist bis zur geplanten Fertigstellung ihrer neuen Arena im kommenden Jahr noch auf eine kleine Halle angewiesen und darf jetzt nur 190 Zuschauer hineinlassen. Aber auch die helfen schon viel, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Balburg.
Geisterspiele wären tödlich, weil wir, auch wenn es jetzt nur knapp 20% sind, die wir einnehmen, aber mit unserem Etat abhängig sind, auch von den Zuschauereinnahmen, die bei uns zwischen 15% und 20% ausmachen.
Der Großteil des Etats von gut einer 500.000 Euro kommt durch hauptsächlich regionale Sponsoren, die wiederum eine Sichtbarkeit bräuchten, so Balburg, der auch Vorstandssprecher der Volleyball-Bundesliga ist. Diese Sichtbarkeit könne auch ein Livestream mit einer Kamera nur sehr begrenzt ersetzen. Da alle Bundesligisten in einer ähnlichen Lage sind, geht er davon aus, dass wohl auch alle auf das 200-Millionen-Hilfsprogramm des Bundes für den Profisport angewiesen sein werden. Bisher haben sich für das gerade erst angelaufene Programm laut Bundesverwaltungsamt mehr als 100 Profisportvereine registrieren lassen. Das wird voraussichtlich noch stark steigen. Etwa 20-30% seien alle Etats in der Volleyball-Bundesliga nach unten angepasst, wie in vielen anderen Sportarten auch. Und trotzdem ist nicht klar, ob es alle am Ende schaffen werden, durchzuhalten.
Berichtet Jessica Sturmberg, ein Beitrag, den Sie gerne online noch einmal nachhören und nachlesen können auf deutschlandfunk.de/sport und in unserer kostenlosen Audiothek-App. Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Am lettischen Ostseestrand haben die Beachvolleyballer in dieser Woche ihre neuen Europameister gesucht. Das Finale der Frauen heute war bis zum letzten Ballwechsel spannend. Am Ende Gold für die Schweiz, Silber für die deutschen Spielerinnen. Tabia Kunze berichtet.
Es flossen Tränen bei Kim Behrens, als sie nach über einer Stunde den entscheidenden Ball ins Aus setzte. Nach einem hochspannenden Finale bei dieser Beachvolleyball-EM ging der Titel so an die beiden Schweizerinnen Anouk Vergé-Desprez und Joanna Heidrich. Die beiden Deutschen, Kim Behrens und Sinja Tillmann, lieferten dem favorisierten Schweizer Duo einen Finalkrimi über 3 Sätze und vergaben selbst einen Matchball. Die Silbermedaille ist für die beiden Deutschen, die nur als Nachrückerinnen beim Turnier in Lettland starten durften, der größte Erfolg ihrer Karriere. Für den Deutschen Volleyballverband ist es die erste Medaille bei einer Beachvolleyball-Europameisterschaft nach 2 Jahren ohne.
Morgen sind es noch genau 500 Tage, dann werden in Peking die Olympischen Winterspiele 2022 eröffnet. Chinas Hauptstadt ist dann die weltweit erste Stadt, die Gastgeberin von Sommer- und Winterspielen sein wird. In und um Peking laufen die Vorbereitungen. Nach Angaben der staatlichen Medien läuft alles wie am Schnürchen. Über Probleme und offene Fragen wird in China natürlich nicht, muss man schon sagen, gesprochen. Steffen Wurzel meldet sich aus dem Reich der Mitte.
Ein großes Thema sind die Olympischen Winterspiele in Peking noch nicht in China. Das gilt vor allem für den südlichen Landesteil. Dort haben sich die allermeisten Menschen mit dem Thema Wintersport noch nie in ihrem Leben beschäftigt. Ich weiß, wo das stattfinden wird, sonst aber nichts, sagt dieser Mann Anfang 40 aus Shanghai. Das ist auf jeden Fall gut fürs Land, gut für unser Image, aber Wintersport interessiert mich nicht. Ich finde Fußball gut. In China sollen nun 300 Millionen Leute dazu gebracht werden, sich zu begeistern und Wintersport zu betreiben, sagt dieser Sportjournalist, der sich seit Jahren mit Olympia beschäftigt. Seinen Namen will er aus Angst vor Ärger nicht im Radio hören. Die Realität sieht so aus. Nur wenige Menschen in China interessieren sich bisher für Wintersport. Und nur wenige Landesteile eignen sich überhaupt dazu, Wintersport zu betreiben, entsprechend zu trainieren und entsprechende Athleten hervorzubringen. Auch wenn von Olympia-Euphorie bisher nicht viel zu spüren ist in China, 500 Tage vor Beginn rücken die Winterspiele zunehmend ins Bewusstsein der Menschen. So begegnet einem immer häufiger das blau-rot-gelbe Logo der Winterspiele. Auf Bierflaschen, auf Plakaten an Flughäfen und als kleiner Sponsoring-Hinweis auf der monatlichen Stromrechnung. Die Sportstätten rund um Peking sind bald fertig und es bilden sich nun auch so langsam die Sportteams, sagt Piao Xuedong vom offiziellen Olympia-Organisationskomitee im staatlichen Sender BTV. Wir sind gut vorbereitet und bald wird wieder alles normal laufen. Dass bald wieder alles normal laufen werde, das bezieht sich auf die Folgen der Coronavirus-Krise in China. Offiziell sind die möglichen Folgen der Pandemie auf die Winterspiele 2022 kein Thema für den staatlichen Veranstalter. Aber hinter vorgehaltener Hand sagen Sportexperten, Covid-19 ist natürlich ein Riesenthema im Pekinger Orga-Team. Ob der Zeitplan zu halten ist, ob China bis Anfang 2022 überhaupt seine Grenzen wieder für Ausländer öffnet und ob die heimischen Sportler auf internationalen Wettkämpfen fit gemacht werden können, alles ist offen. Über diese Dinge zu reden, ist tabu in China. Vom staatlichen Olympia-Organisationskomitee heißt es, wir wollen nur mit Journalisten zusammenarbeiten, die sich ausschließlich für den Sport interessieren. Also keine kritischen Fragen, keine zu den Corona-Folgen, nichts zu möglichen Verzögerungen und schon gar nichts zu den Boykottaufrufen, die es weltweit gibt. Wir empfinden das als ironisch, dass die Olympischen Spiele, die Frieden und Menschenwürde vermitteln sollen, ausgerechnet in Peking stattfinden. Das sagte die Aktivistin Irade Kashgari Ende Juli in der Deutschen Welle. Wir fordern, dass das IOC die Spiele nur an Gastgeberstaaten vergibt, die sich an die Grundwerte halten, die in der Olympischen Charta festgeschrieben sind. Aktivistin Kashgari arbeitet für die amerikanische Organisation No Rights, No Games. Das ist eine von mehr als 320 Organisationen weltweit, die Anfang September einen offenen Brief unterschrieben haben, in dem gefordert wird, China sollen die Winterspiele 2022 wieder weggenommen werden. Angesichts der staatlichen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, Hongkong und Tibet etwa. Chinas Staats- und Parteiführung hat die Anschuldigungen und den offenen Brief zurückgewiesen. Einige sogenannte Organisationen wollten die Pekinger Winterspiele politisieren, kritisierte Regierungssprecher Zhao Lijian in Peking. Das widerspreche dem Geist der olympischen Idee. Ausgerechnet mit den erfolgreichen Wintersportnationen Kanada, USA, Schweden und Tschechien hat die chinesische Führung zurzeit heftigen diplomatischen Streit. Ein möglicher Boykott durch diese Staaten würde die Winterspiele sportlich gesehen schwer beschädigen und auch imagemäßig. Deutlich wird, Chinas Staatsführung ist 500 Tage vor Beginn der Winterspiele in Peking nervös. Sportunis im ganzen Land wurden angewiesen, mit ausländischen Medien über Olympia gar nicht erst zu sprechen.
Berichtet Steffen Wurzel. Und damit sind wir nochmal zurück in Paris in dieser Sendung. Aber nicht beim Radrennen auf den Champs-Élysées, sondern etwas weiter außerhalb im Bois de Boulogne. Nach zwei Terminänderungen startet nämlich morgen mit der Qualifikation die pandemiebedingt verschobene diesjährige Ausgabe der French Open der Tennisspieler. Keine Zuschauer bei dieser Qualifikation, ab kommendem Montag dann aber mit 5000 Zuschauern pro Tag in den Hauptrunden. Das hat am Donnerstag die Pariser Präfektur vorgegeben, weil in Frankreich die Zahlen neuer Covid-19-Fälle stetig steigen. Susanne Krause berichtet.
Seit Auftakt der neuen Tennissaison werden die French Open das weltweit erste Turnier auf der offiziellen ATP- und WTA-Tour vor Publikum in den Zuschauerrängen sein. Ein Privileg, findet der französische Tennisverband. Schon Ende Juli hatte dessen Generaldirektor Jean-François Villotte im französischen Fernsehen den Kurs vorgegeben.
Nous n'avons jamais privilégié l'hypothèse du huis clos.
Roland Garros unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, kam für uns nie in Betracht. Natürlich dürfen wir das Virus nicht unterschätzen. Wir pochen auf die Einhaltung der Sicherheitsregeln. Wir setzen auf die Disziplin des Publikums. Verbandspräsident Bernard Giudicelli hob kürzlich bei einer Pressekonferenz hervor,
Les joueurs de leur côté.
Bei den French Open können die Spieler wieder spüren, was die Zuschauer empfinden. Der Verband setzt auf Zweckoptimismus. Im Frühsommer ging die French Open-Organisation von 20.000 Tagesbesuchern aus. Dann nahm die Corona-Pandemie neu Fahrt auf. Bis Mitte letzter Woche noch war somit die Rede von 11.500 Zuschauern. Um die aktuelle staatliche Vorgabe von maximal 5.000 Teilnehmern bei Großveranstaltungen zu umgehen, war für Roland Garros ein innovatives Konzept entwickelt worden. Das 12 Hektar große Gelände sollte in drei voneinander abgeschottete Zonen mit gesondertem Kartenverkauf unterteilt werden. Eine rund um das Herz der Anlage, das Philippe Chatrier Stadion, eine weitere um den Tenniscourt Suzanne Lenglen, eine dritte für das Stadion Simone Mathieu. In den ersten beiden Zonen wären täglich je 5.000 Personen zugelassen worden, in der letzten 1.500. Dass die Pariser Präfektur Donnerstag entschied, die Zahl der Tagesbesucher insgesamt auf 5.000 zu beschränken, ist für die Turnierleitung wie auch für viele anreisewillige Fans bitter. Zutritt, natürlich nur mit Maske, haben nun nur noch jene mit Tickets für das Philippe Chatrier Stadion, alle anderen erhalten ihr Geld zurück.
Les hommes et les femmes seront testés dès leur arrivée à Paris.
Alle Spielerinnen und Spieler und ihre Teams werden bei der Ankunft in Paris auf Covid-19 getestet. Regelmäßig werden weitere Tests durchgeführt, erklärt Turnierdirektor Guy Forget. Als Pflichtunterkunft für alle wurden zwei benachbarte Hotels reserviert. Und Zugang zum Roland-Garros-Gelände haben Sportlerinnen und Sportler nur an ihren Spieltagen. Wenig Änderungen hingegen gebe es beim Programm, versichert Forget. Trotz der Gesundheitskrise sollen mehr als 750 Matches bestritten werden. Wir haben beschlossen, das herkömmliche Programm fast komplett anzubieten und insbesondere die Qualifikationen in der gewohnten Form durchzuführen, wie ebenso die Junior- und die Wheelchair-Turniere. Es liegt uns sehr am Herzen, dass alle Kategorien von Spielerinnen und Spielern am Turnier teilnehmen können. Bei der Pressekonferenz verkündeten die Verbandsverantwortlichen, bei den French Open würden alle Stars antreten. Doch einen Tag später meldete der TV-Kanal TV5 Monde ein erster harter Schlag für die Organisatoren von Roland Garros. Ashleigh Barty, Nummer 1 auf der Weltrangliste, letztjährige French Open-Siegerin, wirft wegen der Corona-Pandemie das Handtuch. Situation sanitaire. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen dürfte die diesjährige Ausgabe der French Open als Zitterpartie in die Annalen eingehen, auch im wirtschaftlichen Bereich. 2019 lockte Roland Garros 520.000 Besucher an, ein absoluter Rekord. Dieses Jahr werden es gerade mal 75.000 sein. Dem französischen Tennisverband drohen hohe Einnahmeverluste. Wohl weit über ein Manko von 120 Millionen Euro hinaus, von dem kürzlich noch die Rede war. Denn bei dieser Kalkulation ging man noch von einer Besucherzahl aus, die mehr als doppelt so hoch war, wie nun de facto zugelassen. Bernard Giudicelli, Präsident des französischen Tennisverbands, gibt sich gelassen. Das Wichtigste ist doch, dass auf den Zuschauerrängen wieder Leben einzieht.
Susanne Krause vor dem Start der Qualifikation der French Open in Paris, einem Turnier, das natürlich, wie alles andere auch, unter besonderen Bedingungen gespielt werden wird. Sport am Sonntag. Im Deutschlandfunk unterdiskutieren wir jetzt eine Frage, die den Sport und seine Verbände schon seit vielen Jahren beschäftigt. Wo dürfen Transgender-Frauen antreten? Der internationale Rugby-Verband ist jetzt der erste Sportverband, der darauf eine klare Antwort geben will. Transfrauen sollen in Zukunft nicht mehr in Frauenmannschaften spielen dürfen. Eine Regeländerung, die auf viel Protest stößt, auch in der Rugby-Familie selbst, wie Raphael Späth berichtet.
Der Rugby-Sport. Ein Sport for all shapes and sizes, für alle Körperformen und Größen. So steht es auf der Webseite von World Rugby, dem internationalen Rugby-Verband. Inklusion hat sich der Verband seit Jahren auf die Fahnen geschrieben. Seit diesem Sommer ist aber klar, jeder darf mitmachen, außer Transathletinnen. Nach einer im Februar einberufenen Tagung mit Expertinnen und Experten aus allen gesellschaftlichen Bereichen verfasste World Rugby ein 38-seitiges Dokument, in dem begründet wird, weshalb Transfrauen in Zukunft nicht mehr gegen Cis-Frauen, also Frauen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem sie geboren wurden, antreten dürfen. Der Grund? Cis-Frauen wären einer Studie nach bis zu 30% verletzungsgefährdeter, wenn sie gegen vermeintlich körperlich überlegene Transfrauen antreten. Die Studie, sagt Annemarie Korthas vom Deutschen Rugbyverband, sei als Argument allerdings völlig ungeeignet.
Wir führen auch einfach eine Phantomdiskussion hier, ohne dass wir wirklich wissen, wo das Problem liegt. Weil man muss halt auch sagen, dass die Studie, auf die sich World Rugby bezieht, ist eine Studie, die mit 11 Personen in Schweden durchgeführt wurde. Und da waren keine Transgender-Sportlerinnen mit involviert. Und es wurde eine Muskelgruppe angeguckt, die für den Rugby gar nicht so wichtig ist, weil die Waden betrachtet wurden und nicht zum Beispiel der Oberkörper, der ja beim Tacklen viel, viel wichtiger ist.
Annemarie Korthas ist auch als Spielerin beim RK03 Berlin aktiv und hätte selbst auch kein Problem damit, gegen Transathletinnen anzutreten.
Ich bin eher eine kleinere Frau. Wenn ich Rugby spiele, spiele ich oft gegen Frauen, die auch wesentlich größer und wesentlich stärker sind. Und denke mir, das gehört halt auch dazu. Also beim Rugby-Sport ist Teil, dass wir unterschiedliche Körpergrößen haben, die aufeinander kommen.
Zahlreiche Spielerinnen haben die Entscheidung von World Rugby deshalb in den letzten Wochen scharf kritisiert. Auch der Deutsche Rugby-Verband lehnt diesen Regeländerungsvorschlag, wie auch viele andere nationale Verbände, mit aller Deutlichkeit ab. Ein wichtiges Zeichen, meint Joanna Harper. Sie ist Wissenschaftlerin an der britischen Loughborough-Universität und war die einzige Transfrau, die beim Forum von World Rugby im Februar dabei war.
Ich war enttäuscht über die Entscheidung. Es gab einige Indizien, dass World Rugby schon einer Meinung war, bevor sie dieses Meeting einberufen haben. Deshalb war ich nicht überrascht von der Nachricht, sondern nur sehr enttäuscht.
Harper selbst hatte für ihre Präsentation nur 20 Minuten Zeit, obwohl sie eine der wenigen Wissenschaftlerinnen ist, die in der Vergangenheit Studien über Transathletinnen durchgeführt hat. Auch deshalb gilt sie als Hauptansprechpartnerin für das Internationale Olympische Komitee, das mit Hilfe von Joanna Harper im Jahr 2015 seine Regularien für Transpersonen gelockert hat. Transathletinnen müssen seitdem keine geschlechtsangleichende Operation mehr hinter sich haben. Allerdings müssen sie 12 Monate lang einen Testosteronwert von maximal 10 Nanomol pro Liter Blut nachweisen. Der Normalwert bei Frauen liegt zwischen 0,5 und 2 Nanomol. Für Transfrauen ist das aber selten ein Problem. Durch Hormontherapien liegt der Testosteronwert vieler Transfrauen schon nach wenigen Monaten sogar unter dem Wert vieler Cisgender-Frauen. Und auch Joanna Harpers Studien belegen, dass Transfrauen zumindest im Ausdauersport keine signifikanten Vorteile gegenüber Cisgender-Athletinnen haben. Allerdings betont Harper auch, dass die Vorschriften des IOC nicht für alle Sportarten geeignet sind.
You know, if you're talking about the IOC, this is a
Das IOC ist eine Organisation, die hunderte Sportarten unter einem Dach vereint. Deshalb müssen sie diese allgemeinen Eingrenzungen vornehmen. Ich halte es für unangemessen, dass das IOC zu strenge Vorgaben gibt. Im Gewichtheben oder auch im Rugby könnte man zum Beispiel eine etwas schärfere Eingrenzung vornehmen. Aber eine Eingrenzung ist nicht gleichbedeutend mit einem kompletten Ausschluss.
Somewhere in between what the IOC has done and a complete ban.
Joanna Harper weiß auch, dass es Sportarten gibt, in denen Transfrauen auch mit Hormontherapie Vorteile haben werden. Sportarten, in denen Größe entscheidend ist, wie zum Beispiel Basketball, Volleyball oder Rudern.
Und es gibt natürlich Dinge, die man dagegen tun kann. Man könnte eine Maximalzahl einführen für Transspielerinnen, die pro Team erlaubt sind. Aber es gibt größenbasierte Sportarten, die schon seit über 10 Jahren Transathletinnen zulassen. Und Transfrauen haben diese Sportarten noch nicht übernommen. Wir haben also noch keine wirklichen Beweise dafür, dass es eine Sportart gibt, in der Transfrauen dominieren würden.
are likely to dominate.
Harper selbst arbeitet momentan auch an einer neuen Langzeitstudie, die untersuchen soll, inwiefern sich die Stärke, aerobe und anaerobe Kapazitäten einer Athletin während ihrer Geschlechtsumwandlung verändern. Aussagekräftige Ergebnisse werden aber erst in 5 oder 10 Jahren vorliegen. Bis dahin müsse man mit den wenigen Studien arbeiten, die bekannt sind.
Wir stehen aber, das muss man leider so sagen, da immer noch relativ am Anfang,
sagt Inklusionsbeauftragte Kirsten Witte-Abe vom Deutschen Olympischen Sportbund.
Und da braucht es halt auch sicherlich nochmal wissenschaftliche Erkenntnisse. Es braucht intensivere Prozesse mit Betroffenen. Also ich glaube, wir sind da einfach noch am Anfang. Da braucht es noch viel.
Der DOSB beschäftigt sich seit gut 3 Jahren intensiv mit dem Thema Transidentität, arbeitet eng mit zahlreichen Organisationen zusammen. Der Fokus hierbei liegt aber nicht etwa auf wissenschaftlicher Beweisfindung, sondern auf Aufklärung im Breitensport. Es geht darum, die Mythen und Vorurteile gegenüber Transathletinnen so aktiv wie möglich zu bekämpfen. World Rugby scheint daran nicht interessiert zu sein. Auf Änderungsvorschläge von Joanna Harper hat der Verband bisher nicht reagiert. Ende November entscheidet der 52-köpfige World Rugby Council darüber, ob Trans-Spielerinnen tatsächlich vom Rugby-Sport ausgeschlossen werden. Es wäre die erste Entscheidung dieser Art und könnte eine Kettenreaktion auslösen, befürchtet Joanna Harper.
Ich glaube, dass Sportarten wie Leichtathletik oder Radfahren sehr darin bemüht sind, Transathletinnen teilnehmen zu lassen, wenn Testosteronregeln erfüllt sind. In diesen Sportarten ist das Verletzungsrisiko aber auch geringer. Aber ich weiß, dass es andere Verbände gibt, zum Beispiel im Volleyball, die ähnlich skeptisch sind, was Transfrauen betrifft. Deshalb könnte der Volleyballverband dem Beispiel von World Rugby folgen, wenn dieser Ausschluss durchgesetzt wird.
Ein Beitrag von Raphael Späth zur Debatte im Rugby und darüber hinaus, wo Transgender-Sportlerinnen ihren Platz finden können. Ausführliches dazu bei uns im Netz, deutschlandfunk.de/sport. Und ganz am Ende dieser Sendung kommen wir nochmal zum Fußball zurück. Auch in der 2. Bundesliga hat die neue Saison begonnen. Fastaufsteiger Heidenheim begrüßte zu Beginn Eintracht Braunschweig, frisch aus Liga 3 dazugestoßen. Vom 2:0 der Heidenheimer meldet sich Jens Wolters.
Abgeklärt und kein bisschen nervös traten die Heidenheimer nach dem überraschenden Pokal aus zum Ligastart gegen Aufsteiger Braunschweig an. Nach einer guten Viertelstunde dann auch schon die Führung. Nach einem Schuss aus 18 Metern gab es ein Braunschweiger Handspiel im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Heidenheims Offensivmann Patrick Schmidt und er war es auch, der eine Viertelstunde vor Schluss den eingewechselten Kevin Sesser per Kopf bediente und Sesser brauchte zum 2:0 Endstand nur noch den Fuß hinzuhalten.
Außerdem unterlag Paderborn bei Holstein Kiel mit 0:1 und Fürth und Osnabrück trennten sich 1:1 unentschieden. Und auch in der 1. Liga ist der Spieltag jetzt abgepfiffen. Wolfsburg und Leverkusen trennen sich 0:0 unentschieden. Von dort meldet sich Thorsten Iffland.
Das war nach einer wenig unterhaltsamen Anfangsphase ein 0:0 der besseren Sorte. Wolfsburg war unterm Strich näher dran an einem Treffer in dieser Partie, traf durch Maximilian Arnold im ersten Durchgang beispielsweise den Pfosten. Leverkusen war im Grunde nur gefährlich nach Standardsituationen, das war zu wenig. Das wurde in der zweiten Hälfte ein wenig besser, aber auch da der VfL Wolfsburg mit ihren besseren Szenen vor dem Kasten von Lukas Radetzky. Joao Victor hätte gleich dreimal die Chance gehabt, hier die Gastgeber in Führung zu bringen. Ein Abseits gab es auch von Memedi. Am Ende werden sie sich so ein bisschen ärgern beim VfL Wolfsburg, dass es nicht geklappt hat. Leverkusen kann mit diesem 0:0 gut leben in diesem letzten Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen.
Und damit ist die neue Bundesliga-Saison auch gestartet und damit endet Sport am Sonntag für heute. Ich empfehle Ihnen gerne nochmal unser Sportgespräch. Heute Abend ab 23.30 Uhr diskutieren und analysieren wir die Tour de France mit Johannes Fröhlinger, Andreas Stauf und Nico Denz. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Matthias Frieber.